auch ein Highlight insgesamt, auf jeden Fall zum Beispiel, wenn man in Skandinavien mal Nordlichter sieht.
Oh ja,
so Polarlichter.
Du hast so recht, ja.
Das hatten wir vor 2 Jahren in Finnland einmal. Weiß ich mal, war es auch extrem kalt, 1 oder 2 Grad hatten wir dann noch und waren dann nur mit dem Dachzelt unterwegs. Das war schon knackig, aber dann, ja, wenn dann auf einmal der Himmel vor dir anfängt, grün zu brennen. Ja. Ich weiß noch, glaube ich, das irgendwie 2. oder 3., was ich da gesagt habe. Ich kann jetzt verstehen, warum die Menschen halt früher hier ein übernatürliches und abergläubisch und sonst wie waren.
Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs, ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge sind Anna Jesse und Mario Frigge. Die beiden sind zusammen als Outdoor-Content-Creator unterwegs. Auf ihrem Kanal Float on the Road auf YouTube und Instagram zeigen sie, wie wunderschön Roadtrips in skandinavischen Ländern wie Schweden, Island oder Norwegen sein können. Aber auch im Harz kennen sie sich super aus. In der Folge sprechen wir deshalb darüber, wie die beiden ihre Roadtrips mit Dachzelt vorbereiten, was für Geheimtipps sie für den Harz parat haben und welche Tools bei eurem nächsten Outdoor-Trip auf gar keinen Fall fehlen dürfen. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst ein Follow und eine Bewertung beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens da. Und jetzt viel Spaß mit YesBS.
Ja, ist eine naheliegende Einstiegsfrage bei so Outdoor-Influencern, Creatern. Was war euer letzter Ausflug ins Grüne eigentlich?
Bad Harzburg. Also wir waren am Freitag letzte Woche in Bad Harzburg und haben eine 15-Kilometer-Wanderung gemacht und haben davor im Harz gecampt. Also es war sehr, sehr schön. Ja.
Cool, was war das für eine Wanderung?
Wir sind beim Radau-Wasserfall losgestartet quasi und sind dann zur Rabenklippe hoch, haben uns das Luchsgehege angeschaut, haben leider keinen Luchs getroffen, aber man kann ja immer wieder mal dahin fahren. Und dann sind wir mit der Baumschwebebahn und am Baumwipfelpfad wieder runter. Also schon ein paar Höhenmeter hatte das ganze Ding, aber hat Spaß gemacht.
Das volle Programm einmal bei Harzburg.
Ja, komplett Tagesprogramm, so, das war aber. Kann man nur empfehlen, so, da kann man nämlich schon so ein bisschen abwechslungsreich einmal erst hochwandern und dann mit dieser Baumschwebebahn wieder runter.
Generell der Harz, der hat so viel zu bieten. Der ist so underrated.
Ja, underrated Harz auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen, ja. Ich finde vor allem, Bad Harzburg ist cool, weil man, wenn man kein Auto hat jetzt, also ihr habt ja ein recht großes Auto sogar, aber man kann da ja sogar auch mit dem Zug hinfahren. Also ich habe das einmal gemacht, als wir wirklich, also wir haben kein Auto jetzt privat, wir leihen uns immer nur irgendwelche von Verwandten oder so und da hatten wir halt mal keins und wollten trotzdem irgendwie rauskommen, kann man halt super gut in Harz fahren, so mit dem Zug, steigst du da aus, gut, dann musst du halt erstmal da vom Bahnhof und so wegkommen, aber bist eigentlich auch relativ schnell da bei diesem Baumwipfelpfad und so. Und bis zum Luchsgehege und diesen, wie heißt sie da, die Harzburg, dieser
Hochberg? Ja, genau, die Ruine.
Ruine, da schafft man es dann auch noch hin, also das ist auf jeden Fall ganz cool.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt da in Bad Harzburg.
Ja, ich habe auch gesehen, du warst letzte Woche im Harz.
Ja, ich habe tatsächlich die Mai-Feiertage so ein bisschen, oder was heißt Feiertage, den Feiertag ein bisschen genutzt, langes Wochenende, mal 2 Tage übernachtet im Hahnklee. Was ich finde jetzt also als Basis so von der Lage her jetzt nicht so optimal ist, weil man schon sehr weit Richtung Goslar schon so ist, also nicht so im Oberharz quasi. Aber an sich war es echt cool. Also wir sahen da so ein bisschen, da ist ja der Boxberg zum Beispiel. Genau, kann man auch gut machen. Oder dieser Liebesbankweg.
Der ist ja auch sehr beliebt.
Genau, diesen ganzen Schnitzereien. Ja, das war eigentlich krass. Das scheint die Leute echt anzulocken. Es sind überall irgendwelche herzförmigen Sachen und so.
Ist halt sehr gut ausgebaut, würde ich sagen. Also wir haben einen Teil mal sind wir gewandert, noch nicht den kompletten. Aber der Liebesbankweg ist selbst ganz gut ausgebaut, finde ich.
Ja. Wie seht ihr das so, weil es ist ja gerade so ein bisschen der Trend beim Harz, dass die so mehr versuchen, so Attraktionen anzubieten. Also da gibt es ja jetzt irgendeinen Turm zum Beispiel oder ganz viele Rutschen oder ich weiß nicht, auf diesem Boxberg gab es zum Beispiel dann auch eine Sommerrodelbahn, dann irgendwie konnte man da mit einem Kart runterballern, mit einem BMX und so. Findet ihr sowas, nutzt ihr sowas auch oder ist das eher so, dann ihr wollt eher rauskommen dann oder?
Tatsächlich nutzen wir sowas bis jetzt recht wenig. Wir sind jetzt halt mal, wie gerade gesagt, letzte Woche erst mit dieser Baumschwebebahn runtergefahren. Eigentlich der Grund, warum wir bei meistens in Harz fahren, ist ja eigentlich, dass wir uns irgendwelche natürlichen Gegebenheiten angucken wollen, die es dort gibt. Über Felsformationen, wie das Hamburger Wappen, was super spannend ist, oder Wasserfälle oder sonst wie. Insgesamt finde ich es aber in dem Moment spannend, dass man merkt, dass es da irgendwie einen Zulauf gibt und dass da viel Potenzial noch steckt im Harz, weil das ist auf jeden Fall da. Ob man dazu jetzt unbedingt zwangsläufig immer so künstliche Attraktionen braucht, die sicherlich auf jeden Fall Spaß machen. Also ich habe schon mal von Freunden gehört, die sind da mit diesen Rollern irgendwie Braunlage runtergefahren, mit diesen Riesenrädern und so. Das würde ich auch gerne mal machen, macht bestimmt Spaß. Aber ich glaube, es gibt halt auch einfach viele Dinge, die schon dort sind, von Natur aus, die mit denen man auch ein bisschen die Leute anlocken könnte, wenn die ein bisschen sichtbarer wären, sage ich mal so.
Ja, was sind so underrated Harzgebiete oder irgendein Wanderweg, den vielleicht keiner kennt, wo ihr mal gedacht habt, krass, das ist ja, hätte ich nicht gedacht, dass es das da gibt, oder?
Boah, underrated. Also wir waren vor kurzem noch im Südharz, der war sehr, sehr schön, also da war auch irgendwie kein Mensch. Und da war Burg Hohenstein, also das ist auch eine Ruine. Das fand ich sehr, sehr schön und auch die Wanderung dorthin war auch sehr schön. Sonst finde ich halt selber auch noch Hamburger Wappen sehr schön, aber das, ja, da sind halt auch mehrere Leute.
Das hier Teufelsmauer ist.
Genau,
das, ne?
Genau. Teil der Teufelsmauer. Und ja. Ja,
es gibt einfach super viele schöne Ecken, die man immer gar nicht so konkret auf dem Schirm hat, wo man immer hinkommt, weil man die Stempel für die Harzer Wandernadel einsammeln will. Und wenn man da freie Stempel hat, dann plant man mal irgendwie eine Wanderung, wo man noch die einsammelt, wo man noch nicht war und ist dann ganz oft überrascht, weil dann kommt man an irgendwelchen Wanderwegen vorbei, von denen man noch nie was gehört oder gesehen hat und denkt sich dann so, boah, auch richtig schön hier. Und ganz viele Teiche oder irgendwelche tolle Aussicht oder sowas.
Und es gibt so unglaublich viele Ruinen im Harz. Also wirklich, das finde ich immer schön, aber halt auch, Teufelsmauer oder sowas, also diese ganzen Sandsteinformationen, Klusfelsen, die sind auch echt, echt schön.
Diese Sandsteinhöhlen, meinst du doch auch mal, ne? Ja. Die sind auch richtig spannend, ja.
Stimmt, bei Halberstadt gab es
genau,
das sind diese Klusfelsen.
Ja.
Ne? Ja, cool. Ja, das finde ich auch immer beeindruckend, wenn das so halb natürlich oder teilweise auch dann halt nachbearbeitet von Menschen, aber halt schon vor, was weiß ich, Mittelalter schon oder so, das finde ich dann immer beeindruckend auch so.
Ja, cool ist auf jeden Fall, wenn da zum Beispiel Treppen nachträglich gebaut werden, dass man mal auf so einen Otto-Felsen oder auf eine Rahmenklippe halt draufkommt und den Blick haben kann oder so. Also das ist natürlich dann schon cool, als da auch gesichert zu sein mit einer Reling drumherum, weil ich glaube, sonst auf diesen Felsen da rumklettern, sollte man sich schon gut überlegen. Oder lieber eher nicht machen, sagen wir mal so.
Ja.
Aber ihr habt eben schon Stempel gesagt, also ihr seid auch fleißig am Stempel oder seid ihr schon, man sagt ja Wanderkaiser, wenn man dieses Stempelheft voll hat. Oder habt ihr das irgendwie als Ziel? Ist das so ein Ding bei euch oder?
Es ist eigentlich eher so ein Just-for-Fun-Ding, weil wir gesagt haben, wir fahren in Harz, lass uns mal diese Stempelkarte holen. Ich weiß gar nicht wie viele wir haben. Wir wollten eigentlich am Wochenende mal zählen, haben wir
nicht. Stimmt, wir haben noch nicht einmal gezählt.
Nee,
das werden wir nachholen.
Wir haben schon einige, aber auch noch ganz viele offen. Was man daran aber halt einfach cool ist so dieses, man geht irgendwo hin, was man halt sonst nicht unbedingt machen würde. Weil wenn man eine Tour plant, da kann man suchen Stempel 169, 170, wo sind die? Und dann... Die sind ja regel oder meistens auch an irgendeiner Art von Attraktion aufgestellt. Mal ist es ein alter Baum, mal ist es eine ganze Klippe, also ein bisschen unterschiedlich. Aber an jedem Stempel gibt es irgendwas zu sehen. Und es bringt halt einfach einem dazu, mal irgendwo hinzufahren, was man wahrscheinlich sonst nicht so ohne weiteres machen würde. Und das ist cool. Und deswegen machen wir das einfach weiter, weil dadurch schon oft coole Ecken entdeckt. Ob wir am Ende dann das Ding tatsächlich einlösen, weiß ich nicht, ob das Heft bis dahin noch überlebt. Weil wenn man das schon oft im Regen und Co. dabei hatte, das sieht dementsprechend auch aus.
Ja, stimmt. Ja.
Aber ich kann es halt nur empfehlen, wenn jemand mal gelegentlich in Harz fährt, sich so ein Buch für ein paar Euro
glaube ich,
zu holen. Und dann hat man auch, ich glaube, für Kinder halt auch cool, so ein bisschen dieses Schnitzeljagd-Ding. Dann kann ich hier wieder einen Stempel reinhauen und hab wieder
nicht
was.
Nicht nur für Kinder.
Ja.
Also ich mag das auch immer sehr, sehr gerne. Da kommt so richtig das Kind in einem hoch und Mario, da hinten ist wieder eine Stempelkiste quasi. Da können wir hin und ja, es macht Spaß. Sogar mein Papa kommt gerne mit. Unsere Eltern haben wir angefixt. Die eigene Stempelhefte haben, die mit uns wandern kommen. Unsere guten Freunde kommen sehr, sehr gerne mit. Und ja, es ist so ein richtiges familiäres Ding geworden. Ja.
Und wie plant ihr so Touren im Harz? Also ihr seid ja auch als Content Creator also ein bisschen darauf angewiesen, immer neue Aspekte da oder neue Spots zu finden und so. Also wie recherchiert ihr das? Habt ihr da irgendwie ein Tipp, wenn Leute so mal selber eine Tour planen wollen, wie man das am besten macht?
Also ich mache das gerne tatsächlich auch über Instagram. Also ich gebe dann die Hashtags ein oder sowas. Weiß nicht, Bad Harzburg zum Beispiel oder Teufelsmauer und lass mich dann halt auch von den Fotos inspirieren. Aber sonst planen wir unsere Wanderung immer gerne mit Komoot oder auch Google Maps. Und da kann man ja auch immer die Bilder, die da hinterlegt sind, sehr, sehr gut. Ja, man kann dann grob einschätzen, wie es da aussieht und dann passt man sich das so ein bisschen mit den eigenen Stempeln ab und wandert.
Ja. Bei Komoot funktioniert das dann so, dass man einfach die Orte, die man hat, quasi in so eine Liste schreibt Und der wirft dann quasi direkt schon so eine Route raus und dann kann man halt noch mit der Maus die am Rechner so ein bisschen verziehen und gucken, wie lang die ist, wie hoch die ist oder so. Und ja, wenn man dann einen Account hat, dann hat man, dass man das am Rechner geplant hat, auch direkt auf dem Handy dabei. Mhm. Und damit wandern wir dann ganz gerne. Oder es gibt dort halt auch einfach schon viele fertige Routen. Alles, was wir gewandert haben, kann man bei uns auch einfach öffentlich nachgucken und nachmachen, wenn man Lust hat. Da findet man dann auch gerne mal irgendwelche neuen Sachen so.
Genau, eure Instagram-Accounts, ihr habt ja drei Stück. Könnt ihr mal kurz aufzählen, damit die Leute Bescheid wissen, wo sie nachgucken sollen?
Also meiner ist Anna Yes, also mit drei E's und einem Y.
Ja, mein Account heißt Super-Mario, also nicht Super Mario wie klassisch mit E, sondern mit AE hinter dem P, weil der gute Benutzername natürlich nicht mehr da war. Das sind so unsere beiden persönlichen Accounts, die vorrangig vor allem personenbezogen auf uns so ein bisschen sind. Und dann haben wir irgendwann mal einen Account gegründet, der heißt Float on the Road, wie unser YouTube-Kanal und unsere Webseite, wo es dann auch viel darum geht, wenn auf YouTube ein neues Video online geht oder wir in unserem Online-Shop irgendwas Neues haben oder sowas, müssen eigentlich nur wie so eine koordinierte Sammelstelle, der aber definitiv ein bisschen mehr bespielt werden müsste.
Ja, kommt. Also YouTubes sind vor allem halt gerade unsere Campingreisen. Also wenn man mal Bock auf Auto mit Dachzelt hat und ein bisschen Campingfeeling in Skandinavien und so, dann ja, kommt gerne vorbei. Wir würden uns sehr, sehr freuen.
kleiner Werbeblock am Rande. Aber um nochmal auf die Tourplanung zurückzukommen, ich kann auf jeden Fall auch sagen, so, also zum Beispiel Komoot ist auf jeden Fall auch gut, aber ich finde zum Beispiel auch bei Google Maps, also vor allem im Ausland, jetzt nicht unbedingt auf dem Harz bezogen, wobei eigentlich überall, wenn man sich einfach nur die Bilder anguckt von diesen Spots, also Sehenswürdigkeiten oder von den Spots, dann kann man ja mal schon einschätzen, okay, finde ich das cool, also was ich da sehe, so habe ich da Bock einfach zu sein dann quasi. Und also ich habe da auch schon echt ganz viele coole Sachen gefunden, also zum Beispiel wir haben mal einen Roadtrip gemacht in die Normandie, also Frankreich, dann haben wir da irgendwelche crazy Landschaftsgärten, wo kein Mensch war, halt gefunden, weil einfach random auf Google Maps irgendwo angeklickt und dann gesehen, ah krass, da ist halt voll der krasse Landschaftsgarten und dann, der steht dann halt in keinem Reiseführer, so, sondern dann fährst halt einfach hin und bist halt dann da, also das ist eigentlich ganz cool.
Google Maps hilft dann auch total, so die Anfahrt, finde ich, zu planen, weil du kannst dir auch Parkplätze mal angucken, die werden dir bei Komoot natürlich nicht angezeigt und hast dann auch direkt Infos, darf ich hier stehen, wo kann ich stehen, wie weit kann ich reinfahren oder sowas. Mhm. Also die Kombination aus beiden und dann bei Google Maps natürlich ab und zu mal die Satellitenansicht, dadurch haben wir durchaus auch schon mal spannende Sachen gesehen halt, weil du halt einfach dann ja dieses Foto von oben hast. Und zum Beispiel beim Camping haben wir da schon mal gesehen, Alter, hier ist eine volle freie Stelle am See und da führt eine Straße hin. Lass uns das mal angucken in Schweden. Und dann konnte man am Ende die Nacht da verbringen oder so. Deswegen auf jeden Fall beides zusammen. Kann man auch immer so ein bisschen gleichzeitig sich die Karten öffnen, haben wir auch öfter mal. Ist schon gut.
Apropos Camping, im Harz, habt ihr da irgendwelche Campingspots, wo ihr gerne hinfahrt? Oder was gut auch ist als Basis, um wenn man viel wandern gehen will, dann in der Zeit, wo man da campt?
Also wir beide sind nicht so die Typenmenschen, die gerne auf so richtig vollgestellten Campingplätzen stehen. Wir sind eher so die Personen, die gerne ein bisschen lockerer stehen. Und da hatten wir jetzt einmal Harz Hideaway Camping. Da kann man relativ, ja, wild in Anführungsstrichen campen. Ist ein Campingplatz, aber da sind keine richtigen parzellierten Stellplätze.
Wo ist das? Also wo
liegt der? Osterode, glaube ich, ist das da. Ah, okay, da startet in der Nähe der Harzer Hexensteg.
Ja, top.
Ja, genau. Oder was wir auch empfehlen können, da sind leider noch nicht ganz so viele Plätze da. Hinterlandcamp, heißt Hinterlandcamp, ne? Hinterlandcamp, genau. Und da bieten quasi Privatleute Stellplätze für die Nacht an. Und da kann man sich dann quasi eine Nacht buchen. Und da stehst du fast eigentlich immer allein. Und das ist auch ganz schön.
Dann stehst du quasi auf dem Grundstück von irgendwem oder wie heißt die Plattform?
Hinterlandcamp.
Genau. Das funktioniert ähnlich wie Airbnb, nur dass Leute halt statt einer Wohnung eine Wiese anbieten oder sowas.
Cool.
Gibt's als App und als Webseite und dann kann man da auch einfach mal gucken auf so eine Kartenübersicht, was gibt's da wo. Und dann bist du manchmal irgendwie was hatten wir jetzt neulich im Südharz, für 10 Euro stehst du auf so einer Streuobstwiese, was dann total cool ist, da einfach zwischen den Bäumen zu stehen und so.
Ja.
Genau, da gibt's manchmal dann auch echt spannende Plätze. Von einfach jemand hat eine Wiese hinterm Bauernhof bis welche, die dann sogar auch mit einem beheizten Whirlpool und Co. Plätze anbieten. Nee, ich glaube sogar Tiny-Häuser gibt's da auch, die man da buchen kann. Ja, und das ist eine Plattform, die so gerade in Deutschland, wo man ja nicht frei stehen darf, sich nicht irgendwo hinstellen darf, das eine coole Alternative ist, um mal Plätze zu finden, wo man mehr oder weniger alleine ist oder wo dann mal in 20 Meter Entfernung noch wer Gleichgesinntes steht, mit dem man sich dann eh meistens noch unterhält, wenn man ja ähnliche Interessen oder so hat. Ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Also nicht nur für den Harz, sondern allgemein auch für ganz Deutschland. Also da gibt's auch viele andere anbietende Plattformen wie Landvergnügen oder sowas. Oder auch Park for Night bietet auch manchmal so Stellplätze an. Da kann man dann auch ganz gut gucken, wenn Privatleute etwas anbieten oder so. Oder Wohnmobilstellplätze, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ja. Mhm.
Cool. Ja, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ihr seid ja mit einem Pickup unterwegs, mit Dachzelt. Das ist ein Toyota Hilux, ne?
Richtig, ja.
Genau. Du bist ja, ich glaube, auch sehr autointeressiert, wie ich das gesehen habe auf Instagram. So, kannst du mal ein bisschen erzählen, was ist das für ein Auto? Was hat das so für eine Ausstattung? Was ist das Besondere daran? Also ich habe zum Beispiel gesehen, ihr habt ja auch so eine kleine Outdoor-Küche. Fand ich sehr cool.
Ja, wir haben uns vor anderthalb Jahren ungefähr diesen gebrauchten Toyota Hilux gekauft. Ist in erster Linie einfach ein klassischer Pickup, welcher aber vorne sogar eine viertürige Kabine hat, also können fünf Leute mitfahren. Und so ein Pickup bietet als Basis ein paar Vorzüge, um so einen Camper draus zu machen. Zum einen ist der halt super geländegängig. Der wird auf der ganzen Welt am meisten gefahren, so als Pickup. Und darüber hinaus hat ein Pickup natürlich auch eine gute Zuladung. Da kann man ordentlich was an Sachen draufbauen und Co. Also unser Auto darf irgendwie über eine Tonne darfst du hinten draufladen.
Okay, krass.
Und dann ist das geht trotzdem schnell, dass man da ein bisschen Gewicht reinkriegt, weil wir haben dann halt wie so ein Dach hinten drauf gebaut, dass das jetzt wie so ein großer Kofferraum ist, drin so Auszüge, dass man wie mit Schubladen so seine Küchensachen oder was man sonst so an Equipment, die Kühlbox hinten rausziehen kann, oben dann das Dachzelt mit Markise und so wird das dann Stück für Stück Stück für Stück zu unserem Camper. Ist immer noch nicht ganz abgeschlossen. Ich glaube, so ein Projekt schließt man auch sowieso nie komplett ab, weil es immer noch irgendwelche Ideen gibt. Aber er ist auf jeden Fall schon in einem Zustand, wo wir damit das ein oder andere Abenteuer erlebt haben und da echt richtig Spaß mit hatten, genau.
Wie funktioniert es denn? Ihr fahrt einfach irgendwo hin, also zum Beispiel Skandinavien darf man ja, glaube ich, wild campen, oder Schweden zumindest.
Es wird toleriert, ja.
Wird toleriert, genau. Aber ihr stellt euch dann einfach hin, klappt euer Dachzelt auf, und dann könnt ihr im Prinzip schon da pennen dann einfach, oder?
Ja, genau, da gibt's dann meistens so, also immer ein bisschen drauf achten, dass man da irgendwie niemanden nervt oder niemanden bedrängt oder sowas, ne, dass man da immer ein bisschen Abstand zu Einheimischen und Co. und sowas hat.
Den Müll mitnimmt, bitte.
Ja, genau, das sagen wir auch immer gerne, weil wir öfter Müll mehr mitnehmen, als wir dorthin bringen, sage ich mal, weil wir immer ganz oft dreckige Plätze finden. Aber genau so funktioniert das dann, wenn du da einen coolen Platz gefunden hast, irgendwie an dem See oder sonst was, dann stellst du dich einfach dahin, machst deine Außenküche startklar oder eine Feuerstelle gibt's in Skandinavien auch nicht allzu selten, dann über dem Feuer kochen, das macht uns dann sogar noch ein bisschen mehr Spaß, gibt dann noch so ein bisschen mehr so diese Urlaubs-Camping-Vibes und dann ist das im Prinzip unser kleines Camp und Zuhause für ein paar Wochen und dann sind wir auch manchmal ein paar Wochen halt auch nur noch mit diesem Fahrzeug unterwegs, pennen auch jede Nacht oben im Dachzelt und ja, genießen das richtig.
Wir lieben es. Ich liebe es so sehr. Das ist richtiges Baumhaus-Feeling da oben. Warst du schon mal mit dem Dachzelt oder im Camper unterwegs?
Also Dachzelt nur, wird man VW-Bus, wo man oben so ein Dachzelt hoch, also quasi so hochklappen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das
so
kennt.
So ein Pop-Up-Ding. Genau.
Aber das würde ich jetzt nicht, also jetzt ist nicht das gleiche wie jetzt so ein richtiges Dachzelt, glaube ich. Ne? Aber
ist vielleicht so ein ähnliches Feeling, aber ein Dachzelt ist schon... Ich lieb's sehr.
Also können wir nur empfehlen, sich jedem mal da reinzulegen, weil das ist ganz schön groß da drin, das unterschätzt man. Unser hat 2x2 Meter Liegefläche. Und da hast du natürlich auch schon eine Matratze und sowas drin und kann man schon gut da drin aushalten. Also ich schlafe da sehr, sehr gut immer drin.
Ich auch.
Braucht man da zwangsweise so ein Pickup für oder könnte man auch, was weiß ich, mit dem Golf irgendwie da so ein riesen Dachzelt oben drauf packen und losfahren dann, oder?
Tatsächlich ist das eigentlich eines der coolen Sachen an einem Dachzelt. Lange bevor wir den Pickup hatten, sind wir auch mit verschiedenen Leihwagen unterwegs gewesen, irgendwo ein Kombi in der Familie ausgeliehen und sonst was. Und fast nahezu jedes Auto kann ein Dachzelt oben drauf nehmen. Tatsächlich Golf, wo du es gerade gesagt hast, ich habe nicht erst einen Golf gesehen, wo ein Dachzelt oben drauf war. Und das macht die ganze Sache ja auch recht spannend. Das tut man wie eine Dachbox oben drauf. Dann kann ich mit meinem Auto unterwegs sein und muss mir aber nicht unbedingt sofort ein Wohnmobil oder einen Van oder sowas kaufen. Weil im Alltag brauche ich das nicht. Im Alltag reicht mir mein Golf halt so. Und dann schnallt man sich halt einfach das Dachzelt oben drauf. Und das ist so das Coole daran eigentlich. Wir sind dann halt nur irgendwann, weil wir das jahrelang schon gemacht haben, zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt mehr als das Dachzelt oben drauf. Wir wollen uns auch mit Campingausstattung, pipapo. Und wir wollen auch Geländegängigkeit, weil wir mal wenn wir irgendwo einen schönen Stellplatz sehen, wo es eine steile Schotterstraße runtergeht, auch wissen wollen, dass wir am nächsten Tag wieder ohne Probleme zurückkommen oder sowas. Aber grundsätzlich haben wir das jahrelang mit, ich nenne es jetzt einfach mal Standard-PKWs gemacht, und das hat auch immer schon super viel Spaß gemacht.
Ja, also mein Style war eher so im Studio mit einem Peugeot 207 und Wurfzelt hinten drin, wo wir dann auch einmal sind wir runter in so einen Hafen gefahren, da mussten wir dann anschieben, um wieder rauszukommen. Ich weiß nicht, wie viel PS hat dann der Hilux dann?
Ach, der hat nur 150 PS, also das ist jetzt keine Rennmaschine, der ist ganz entspannt unterwegs, aber der hat halt ganz viel Offroad-Zubehör mit Allrad, und da kann man noch so eine Untersetzung Getriebe zuschalten, dann hat er noch viel mehr Kraft und sowas.
Okay, also der kackt nicht ab, wenn ihr irgendwie bergauf fahren müsst.
Nee, ich denke, da gibt's nicht.
Wir klopfen mal auf Holz, ne?
Also bis jetzt noch nie was passiert, aber bis jetzt, genau, überall hochgekommen, überall runtergekommen, und dafür wollten wir den am Ende halt auch haben, dass wenn man einfach diese Sicherheit hat.
Ihr habt ja auch so ein, ich hatte, als wir telefoniert haben, gesagt, so ein Schornstein, so ein Schnorchel nennt man das, ne, womit man dann da sogar auch quasi ins Wasser reinfahren kann irgendwie. Also wie ist das, wie tief kann man da richtig quasi könnte man durch einen Fluss richtig durchfahren einfach, oder?
Also normalerweise ist es ja so, dass man irgendwo in der Motorhaube zieht der Motor die Luft. Und wenn er da Wasser mitzieht, ist das gar nicht gut, dann ist schnell so ein Motor hinüber. Und die Luftansaugung, die ist jetzt halt hochgelegt bis aufs Autodach oder ungefähr Dachhöhe. Das bedeutet, dass rein theoretisch der Motor bis dahin unter Wasser sein könnte. Es gibt natürlich noch viele andere Aggregate im Fahrzeug, und irgendwann machen auch die Türdichtung und Co. natürlich ein bisschen Schwierigkeiten. Aber ich denke, unser Auto hatte, glaube ich, serienmäßig eine Wartiefe von 60 Zentimeter oder 70. Und ich glaube, wir können jetzt locker 1,10 Meter oder 1,20 Meter durch diese zusätzlichen Sachen durch Wasser fahren. Wir waren damit auch schon auf Island unterwegs letzten Sommer. Da war so mancher Fluss, den wir gekreuzt haben.
Ein wildes Gefühl, sage ich mal.
Ganz, ganz komisches Gefühl, so bis zur Fensterkante dann durch so einen Fluss da zu fahren. aber genau dafür ist es, dafür wollten wir einfach diese Sicherheit haben, dass man dann auch, wenn man nicht mal einen Tacken zu schnell reinfahrt und es schwappt halt einfach drüber, man sich direkt irgendwie die Gefahr holt, dass man irgendwas kaputt macht. Genau, und dafür ist es dann letztendlich da. Und wahrscheinlich hätte alles auch ohne geklappt, aber man hat halt einfach die Sicherheit so.
Du hast ein viel besseres Gefühl, ja.
Apropos, ihr habt schon gesagt, Island, Skandinavien und so. Was waren bisher so eure Reisehighlights so auf euren Roadtrips?
Ländermäßig oder allgemein?
Nee, auch so Spots oder was, also so Momente vielleicht. Was hat euch besonders gefallen? So, was würdet ihr sagen?
Ich habe noch die allerersten Dachzeltreisen mit uns im Kopf. So 2018, 2019. Da waren wir in Norwegen jeweils. Und einmal waren wir auf so einer kleinen Halbinsel, die heißt Trandal. Und da ist eine Schaukel, wo man so halb über den Fjord schaukeln kann. Und ich hatte damals richtig viel recherchiert, wo finde ich das? Ich habe nirgends was im Internet zugefunden. Und dann haben wir irgendwann gesehen, dass da irgendwie nur zwei Fähren hinfahren am Tag. Und die haben die letzte genommen. Und dann sagten wir, okay, wir fahren da jetzt rüber. Und das war so ein richtiges Abenteuer live. Und dann, ja, also Norwegen, Skandinavien, die Ecken, die liebe ich.
Auch ein Highlight insgesamt auf jeden Fall, zum Beispiel, wenn man in Skandinavien mal Nordlichter sieht.
Oh ja,
so Polarlichter.
Du hast recht, genau.
Das hatten wir vor 2 Jahren in Finnland einmal.
Gänsehautgefühl.
Im August, wussten wir gar nicht, dass man die dann überhaupt schon irgendwie sehen kann, aber auf einmal haben uns Freunde geschrieben, ihr seid doch gerade oben, guckt mal in den Himmel und so. Wir haben bis dahin uns noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt, dann so eine App dafür runtergeladen, ja, und dann kam die Benachrichtigung, ja, wenn der Himmel klar ist, könntest du heute Nacht welche sehen. Hat dann die ersten 2 Nächte trotzdem noch nicht geklappt. Es ist ja nur so eine Wahrscheinlichkeit, dass du eventuell welche sehen könntest, aber dann irgendwie, glaube ich, bei der 3. oder 4. Nacht oder so. Weiß ich noch, war es auch extrem kalt, 1 oder 2 Grad hatten wir dann noch und waren ja nur mit dem Dachzelt unterwegs. Das war schon knackig, aber dann, wenn dann auf einmal der Himmel vor dir anfängt, grün zu brennen. Ich weiß noch, glaube ich, das irgendwie 2. oder 3., was ich da gesagt habe, ich kann jetzt verstehen, warum die Menschen halt früher hier ein übernatürliches und abergläubisch und sonst wie waren. Das ist schon was Krasses, das ist auf jeden Fall auch ein Highlight, ja.
Das muss man mit eigenen Augen sehen. Das ist so surreal. Das ist ganz komisch.
Was sind da so die Voraussetzungen für, dass man das sehen kann? Also du meintest eben schon, Jahreszeit ist wichtig. Mhm.
Wichtig ist bei der Jahreszeit aber eigentlich nur, dass es dunkel wird. Und das ist im Skandinavien im Hochsommer ja nicht der Fall. Da hast du ja am 21. Juni rum längsten Tag, da hast du ja in vielen Regionen komplett Mitternachtssonne und sowas. Und du brauchst halt absolute Dunkelheit, weil theoretisch sind die wohl immer da oder können immer da sein. Nur am Tag hast du halt keine Chance, die zu sehen, weil die halt nur so ganz, ganz geringe Leuchtkraft haben.
Einen klaren Himmel brauchst du.
Genau.
Also das ist eine gute Voraussetzung, sonst siehst du den Himmel natürlich nicht, also keine Wolken.
Und dann halt eine gewisse Sonnenaktivität. Da gibt's so Apps für, die geben dir Bescheid, ob die jetzt gerade hoch oder tief ist. Und ich glaube, dann kann man das so 48 Stunden im Voraus abschätzen, ob dann welche zu sehen sein werden oder nicht. Ja, und dann gibt's auch allgemeine Trends. Ich glaube, jetzt gerade ist ein Jahr, was besonders gut sein soll. Und das gibt's irgendwie nur alle 10 oder 20 Jahre. Das ist dann so allgemeine Trends der oder allgemein hohe Aktivitäten der Sonne gibt. Ja, und dann am Ende ist es halt einfach ein Glücksspiel von vielen, oder ein Zusammenspiel von vielen glücklichen Momenten, so, ne? Mhm.
Und welche Region in Skandinavien hat euch bisher jetzt am besten gefallen? Also, wo würdet ihr jetzt unbedingt nochmal hinfahren, zum Beispiel? Also,
wir fahren dieses Jahr höchstwahrscheinlich wieder nach Norwegen, also das ist unser Land. Aber auch so ganz, ganz oben, das liebe ich total mit diesen Rentieren. Und also Lappland definitiv die Region, aber auch Südschweden, Südnorwegen, Mittelschweden sind wir nur einmal durchgefahren, aber das finde ich auch sehr, sehr schön. Island safe auch nochmal. Das fand ich auch richtig, richtig toll. Und was uns, wenn man das zu Skandinavien, zählt man, Baltikum zu Skandinavien?
Nein. Baltikum ist Baltikum.
Ja, ne? Ja. Aber wir haben mal so eine Ostseeumrundung gemacht und sind dann halt übers Baltikum nach Finnland, Schweden wieder runter. Und das war auch sehr, sehr schön. Und da hat uns das Baltikum einfach auch super krass überzeugt. Also so Estland, und das war echt, das kann ich auch sehr empfehlen.
Ja, stimmt, da kann man auch, da hatte ich eigentlich auch mal geplant, so ein Roadtrip, man kann ja im Prinzip die ganze Zeit die Ostsee langfahren, dann kommt man ja, also muss man ein bisschen gucken, weil da kommt ja irgendwann dann Königsberg, ist ja Russland dann.
Da haben wir einmal einen kleinen Schlenk drum gefahren, aber das geht dann trotzdem ganz gut.
Ah, aber seid ihr schon quasi die Strecke gefahren, von Deutschland aus auch, dann?
Genau, wir sind von Deutschland aus durch Polen auch super schnell, wollen wir auch nochmal irgendwann ein bisschen entspannter machen, weil ich glaube auch da gibt's noch coole Ecken. Wahrscheinlich insgesamt Osteuropa wollen wir uns noch ein bisschen genauer angucken. Nee, und dann aber direkt ins Baltikum und dann die drei Länder nacheinander. Da waren wir leider nur, glaube ich, so 2 Tage in jedem Land.
Wir hatten auch nicht lange Zeit.
Nee, weil wir in Summe wollten ja die komplette Ostsee umrunden und hatten knapp 4 Wochen oder sowas.
Ah, okay, sportlich.
Ja. War aber total cool da, weil da hatten wir so traumhafte Stellplätze direkt am Meer oder am Fluss oder sowas. Es war super wenig los. Also man hatte noch nicht das Gefühl, dass da so Camping da schon so ein großes Ding war. Da waren wir irgendwie noch so mit die Einzigen, hatte man fast das Gefühl. Und dann auch die Städte sind halt total cool. Wir waren in Riga und in Tallinn. Super, super schöne Städte. Hat uns richtig gut gefallen. Eigentlich sind wir nicht so häufig in Städten auf unseren Reisen, weil gerne eher in der Natur sind. Aber sagen wir mal, so 1-2 Städte kann man mal mitnehmen, wenn man da durchfährt. Gibt's dann häufig sogar auch Campingplätze mitten in den Städten, so dass man genau bis fast reinfahren kann, das Zelt aufstellen kann und dann zu Fuß dadurch. Ich glaube, in Riga ging das richtig gut. Ja, genau.
Cool. Wenn Leute zu Hause zuhören und sich denken, boah, ich will jetzt auch unbedingt mal so einen Roadtrip machen irgendwie, also was würdet ihr so empfehlen als Vorbereitung? Also wie plant ihr so eure Reisen?
Also ich fange mal ganz von vorne an. Es gibt als erstes immer so die Grundidee, in welche Richtung es geht. Die ist, denke ich, einfach dadurch geschuldet, was man so in den Weiten des Internets und Social Media und Co. von anderen Leuten gesehen hat, weil halt man irgendwas spannend findet oder so. Und wenn wir dann mal schon so eine konkrete Idee haben, dann fangen wir einfach mal an, ab und zu, wenn Zeit ist, mal abends auf der Couch gezielt danach zu suchen. Und wir speichern uns dann halt einfach so Locations ab, die irgendwie cool aussehen. Also wir haben wenn ich dir jetzt mein Google Maps zeigen würde von Island, da sind, glaube ich, 1000 Punkte drauf.
Mhm. Halt alles, so das ist hier, wie nennt man das, merken, wo so eine Flagge
drauf ist. Genau, möchte ich gerne hin, steht dann da. Mhm. Ja, und dann aus diesem, dann guckt man halt, wie viel Zeit hat man und wie kann man das so ein bisschen kombinieren. So. Also was schaffe ich dann? Man muss irgendwie immer was weglassen. Und wir empfehlen auch immer eher ein bisschen zu entspannt als zu stressig zu planen, weil es soll ja Urlaub sein und es kann immer was dazwischen kommen. Und wenn das Wetter einfach nur blöd ist, dann hast du mal einen Tag, wo du vielleicht jetzt nicht die große Wanderung machen kannst oder sowas. Also das ist so die Vorbereitung so von der Route her, wie wir da vorgehen. Und meinst du jetzt auch noch so campingmäßig?
Oder? Ja, ich wollte auch so ein bisschen auf Ausrüstung und so hinaus. Ich hab auch gesehen bei euren Vlogs auf YouTube, da sieht man ja auch, dass ihr ganz schön viel Gear immer dabei habt. Aber hoffentlich nicht. Ein Australier meinte mal zu mir auf Reisen, all gear but no idea. Aber bei uns sieht das immer schon sehr fachmännisch aus. Also was habt ihr so für Gadgets dann am Start? Oder was nehmt ihr so mit, wo ihr sagen würdet, das ist echt ein Essential oder das sollte man echt haben, wenn man so einen längeren Roadtrip macht?
Ich glaube, das hat sich in den letzten Reisen sehr ausgeweitet. Also am Anfang sind wir auch mit so einer kleinen Kühlbox gestartet und du merkst halt mit jeder Reise mehr und mehr, was du eigentlich brauchst und was du halt einfach nicht brauchst. Also wenn man so die Grundsachen haben möchte, dann natürlich irgendwas zum Schlafen. Zum Beispiel, ja, Schlafsack oder ähnliches. Genau, also so Schlafausrüstung, gerne was zum Kochen, so ein Kocher oder sowas, so Utensilien dafür, ja, in diese Richtung.
wenn man so gar keine Idee hat, wir haben auf unserer Webseite eine kostenlose Packliste erstellt, die kann man sich mal runterladen, da sind so ein paar Sachen drin, dass man einfach erstmal so einen Überblick hat, was man mitnimmt.
Die ist aber auch total individuell.
Genau.
Also jede Person braucht ja irgendwas anderes auf Reisen und die ist mehr so an uns angepasst, aber genau.
Ja. Aber was ist da so drauf? Also
so von so Basic-Sachen, wie man das halt einfach so klamottenmäßig vielleicht so ein bisschen kennt, was man braucht.
Kochutensilien.
Genau, einfach so ein Überblick, so ein paar verschiedene Sachen, dass ich einen Topf habe und eine Pfanne, aber auch irgendwie ein Messer zum Schneiden und was zum Umrühren oder sowas. Also einfach so ein kleiner Überblick, dass man halt so einfach ein bisschen an alles denkt, ist so die Idee daran.
Oder Lichter oder irgendwie sowas in die Richtung. Oder Dinge, die wir gerne mal vergessen, sowas wie Badelatschen oder wir, also das kann ich nur jedem empfehlen, der campt, einfach so Badelatschen oder einfach so einen YouTube-Beutel mitzuhaben, weil dann gehst du irgendwie vielleicht in den Waschraum oder so und hast das alles schön beisammen. Das sind immer so die Dinge, die man gern vergisst und deswegen haben wir uns selber so eine Packliste gemacht, damit wir die selber tatsächlich auch immer wieder rausholen und dann vor jeder Reise abhaken. Ich bin so richtig oldschool.
Ja, aber das, also Badelatschen hatte ich auch schon zwei oder dreimal vergessen im Campingurlaub. Das ist dann auch echt unangenehm, wenn du so in so einer Ranzdusche da stehst irgendwo auf dem Campingplatz und denkst dir, okay, also eigentlich wollte ich mir jetzt keinen Fußpilz hier abholen.
Nee. Wir haben mittlerweile einfach ein paar bei uns im Auto, was nur für unsere Campingplätze ist. Das ist einfach so unsere Campingplatz-Adiletten.
Ja.
Stark. Und gibt's irgendein Tool, was so, wo ihr sagt, das ist so mega praktisch irgendwie? Also ich habe zum Beispiel, was für mich so voll der Gamechanger war beim Camping, bei unserem zweiten Roadtrip hatten wir dann so eine, für den Gas, wir hatten so einen ganz einfachen Gasbrenner und dann so ein Ding, was man da so drum macht, quasi Windschutz. So ein Windschutz, genau, den man so aufklappen kann aus Metall irgendwie. Und das hat halt viel besser funktioniert mit dem Ding halt so. Und dann, also, oder habt ihr auch irgendwas, wo ihr sagen würdet, das bringt's richtig im Vergleich zu.
Es gibt so ein paar Gadgets, wo ich mir jetzt nicht weiß, ob man die unbedingt braucht, aber die halt einfach echt cool funktionieren. Zum Beispiel gibt es so, das nennt sich Jetboil, das ist ein Campingkocher, der innerhalb von 1,5 Minuten 1 Liter Wasser zum Kochen bringt,
okay,
mit Gas, weil das halt irgendwie so ganz spezielle Lamellen da irgendwie drunter sind. Also das ist ein Topf und ein Gaskocher zusammen und du machst da eigentlich auch nur Flüssigkeiten drin warm, aber das geht halt einfach super schnell, auch egal bei was für ein Wetter und sowas. Das ist einfach, das macht, also wenn man auch mal nur eine Wärmflasche braucht oder wenn man heißes Wasser zum Kochen braucht oder so, das ist super, super gut. Was wir auch immer damit alle dabei haben, ist halt einfach eine größere Powerbank. Mit größer meine ich jetzt nicht so eine fürs Handy, sondern das nennt man, glaube ich, schon Akkubox oder weiß nicht, wie man die nennt. Unsere hat bis zu 700 Watt Ausgabeleistung. Dass du halt einfach sämtliche, immer Strom hast, um Handys zu laden, Kameras und Drohnen ist bei uns halt so ein Ding, was halt immer viel Strom zieht. Aber auch die Kühlbox läuft damit immer und beim Fahren laden wir das einfach übers Fahrzeug. Und das funktioniert auch richtig, richtig gut. Das ist halt auch so ein Ding, braucht man nicht unbedingt beim ersten Mal. Beim ersten Mal hatten wir auch einfach nur so ein, stecke ich in den Zigarettenanzünder vom Auto Umwandler, dass ich da ein paar Geräte anschließen kann zum Laden beim Fahren. Aber jetzt mit so einer großen Box, die Strom halt einfach hat, ist das schon auch echt angenehm so. Ich habe auch mittlerweile immer ein Leatherman bei mir. Also das ist so ein Multitool, so Taschenmesser und Zange in einem. Und wenn das ein gutes ist, ist das auch echt Gold wert. Also was wir mit dem schon alles repariert haben oder geschnitten oder hier und da und so. Auch einfach echt praktisch immer Mann zu haben, ob beim Wandern oder beim Camping.
Und wenn man es richtig romantisch oder schön haben will, natürlich irgendwie Lichterketten oder sowas. Das mag ich total gern. Also einfach nur dieses Camping-Feeling, so ein bisschen, ja, dieses ja, beruhigende, schöne Lichtatmosphären. Das schätze ich auch total. Das macht es richtig gemütlich.
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen unterschätzt, wenn man so lange am Campen ist, dass man es eigentlich auch nett haben will, ne? Nicht so irgendwann.
Ja, ja, voll.
Man verwahrlost sonst ja auch so ein bisschen.
Ja.
Ja, gab's mal irgendwelche Fails bei euren Roadtrips? Oder hattet ihr mal irgendwie, also gab's irgendwas, was so gar nicht funktioniert hat?
Ist dir was eingefallen?
Ja, klar.
Was?
Wir waren mal angeln in Norwegen. Ah! Und da hatte Anna dann den Fisch an der Angel und ich wollte das einfach für unseren Vlog auf YouTube halt festhalten so und dann wollte ich einfach, da standen wir auf so einer, ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Mole, das sind so,
ja, so nennt man Mole,
so einfach so grobe Steine, die aufeinander liegen am Hafenbecken und dann wollte ich da halt so runterspringen, um auf einer anderen Perspektive zu filmen und dann bin ich aber halt einfach mit meinem Fuß irgendwie so doof auf so einem Stein gelandet. Das war mitten in der Reise und hat mir dann einfach direkt mein Band gedehnt.
Oh, ich glaube gar nicht, wie
weil ich beim Angeln ein Bild machen wollte. Und ich weiß noch, dann sind wir da in das Krankenhaus in Norwegen. Für den Arzt so ein Standardding, aber eigentlich vom Wandern, nicht vom Angeln. Und der hat sich dann auch so ein bisschen drüber lustig gemacht. Mhm. Fishing, Extreme Sports und so. Ja, und dann, also das war mal so ein kleiner Fail. Und dann waren danach alle Abwanderungen abgesagt, und aber ansonsten haben wir, glaube ich, trotzdem noch einfach weitergemacht. Ich halt auf Krücken und sonst halt ein bisschen mehr Sightseeing wurde es dann am Ende so.
War ein bisschen witzig, wie du dann ins Dachzelt hochgekommen bist, aber hat geklappt. Ja.
Das war
aber das ist halt Abenteuer irgendwo auch, genau. Ja, stimmt, ja.
Also einbeiniges Einsteigen dann, oder?
Ja, und dann die Leiter hochziehen, da hatte ich auf jeden Fall mein Training hinter mir, jedes Mal, wenn ich oben angekommen war.
Im Zelt. Stimmt. Oh. Aber ich erinnere mich sehr, sehr gut an diesen Tag zurück. Also auch mit dem Campingplatzbesitzer da vor Ort. Der war auch richtig entspannt.
Ja, der hat mir dann erstmal so seine Gehstöcke gegeben für den ersten Tag, bis wir im Krankenhaus waren und so. Und war total nett.
Ja, also man hat trotzdem was Positives noch draus gezogen.
Ja.
Ja, cool. Dann andersrum, was ist das unnötigste Gadget, wo alle immer denken, dass wo ihr dachtet, okay, das bringt's jetzt voll, aber es war eigentlich so voll die als eine Anschaffung, wo man so hinterher denkt, okay, habe ich jetzt zweimal benutzt und liegt eigentlich nur im Schrank irgendwie rum.
Ich würde tatsächlich sagen, was, glaube ich, jeder sofort mitbringen will oder was wir auch oft dabei hatten, aber viel zu wenig nutzen, ist einfach so ein klassischer Grill.
Ja.
Weil entweder man kocht halt einfach mit seinem Gas, weil man ja sowieso irgendwie den ganzen Tag unterwegs war oder gerade gar nicht die Möglichkeit gibt, da zu grillen oder sowas. Aber zum Beispiel in Skandinavien, wenn es dann irgendwo irgendwann einen Platz bist, wo du grillen kannst, dann gibt's auch immer Feuerstellen schon. Und dann, weiß nicht, also ich dachte so, das war das erste Gadget, an das ich damals gedacht habe, so Camping, wir müssen einen Grill kaufen, unbedingt.
Mhm.
Aber war dann am Ende, weiß ich nicht, also unser ist gleichzeitig noch eine Feuerschale, das haben wir tatsächlich, glaube ich, häufiger benutzt, einfach so für Gemütlichkeit, so ein Stück Holz dann angemacht in dieser Feuerschale. Aber ja, das ist so ein Ding, wo ich sage, weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht.
Ja, würde ich dir, glaube ich, zustimmen. Ja.
Okay. Genau, zum Abschluss haben wir ja immer noch ein kleines Best-of. normalerweise Best-of Braunschweig. Da bei euch ja eher so Outdoor-mäßig unterwegs ist, mache ich so einen kleinen Mix mal. Best-of Braunschweig, Harz oder generell Outdoor. Vielleicht erstmal bester Wanderweg im Harz. Wenn ihr jetzt nur einen für den Rest eures Lebens wandern könntet.
Oh.
Ich habe eine Idee.
Welchen würdest du denn wandern? Vielleicht wandern wir ja den gleichen, komm.
Ich weiß, das eine auf der einen Seite ist das Hamburger Wappen und ich weiß nicht, wie das auf der anderen Seite heißt.
Großvaterfelsen?
Ist das der Großvaterfelsen auf der anderen Seite? Also dieser, geht dann ja vom Hamburger Wappen auf dem Kamm der Teufelsmauer lang und da hat man nach rechts und links einen ultraweiten Blick und auch von der Wanderung ist das ganz schön, wenn man immer so ein bisschen Felsen und dann mal wieder so eine kleine Brücke oder sowas. Das ist halt einfach so vom Wandern selbst irgendwie spektakulär und auch geiler Ausblick zugleich und so. Ich glaube, das wäre so ein Weg, den ich da gerne wandern würde.
Die Wanderung an sich macht halt ultra Spaß, weil du nicht die ganze Zeit irgendwie auf normalen Wegen gehst, sondern wirklich auf diesem Kammweg entlang. Und das ist richtig schön. Also ich hätte tatsächlich die gleiche gesagt. Cool, wir wandern zusammen.
Ja, cool. Yeah. Das ist von Blankenburg aus.
Timmerode, kannst beides starten. Von Timmerode kannst du hoch zum Hamburger Wappen wandern und dann von da über den Kammweg Richtung Blankenburg dann und dann wieder zurück. Das sind so 10 Kilometer vielleicht.
Blankenburg ist auch das, was mir eben nicht eingefallen ist. Das meinte ich in die Aber Richtung.
Ja, okay. Ja, genau. Das ist schön.
Cool.
Kann ich empfehlen.
Dann, wenn ihr doch mal in Braunschweig seid, bester Spazierweg in Braunschweig, wenn man mal in Braunschweig ins Grüne kommen will. Oder wo geht ihr da so spazieren?
Wir gehen tatsächlich gerne mal so hoch zum Ölpersee und um Ölpersee rum. Das finden wir eigentlich ganz schön. Wir wohnen aber auch in der Nähe, also muss man dazu sagen. Da finde ich es immer sehr schön. Inselwallpark zum Beispiel auch. Das so.
Cool, wenn man zum Ölpersee hochgeht, dass man auf der einen Seite der Oker hingehen kann und auf der anderen Seite zurück und auf beiden Seiten ist es ziemlich grün so.
Ja.
Also das ist so das Häufigste, was wir so machen, was wir ganz angenehm finden mal.
Redaxhausen, die Ecke ist auch immer sehr, sehr schön. War ich bisher immer nur als Fotografin tätig. Also wir sind ja auch Foto- und Videografen und da habe ich mal ein paar Hochzeiten fotografiert. Da finde ich es auch immer sehr schön, wenn man da so ein bisschen spaziert. Ja, also die Sachen, die Ecken würde ich sagen.
Mhm. Beste Stempelstelle im Harz.
Boah.
Also jetzt zum Beispiel letzte Woche Freitag waren wir an der Rabenklippe und da ist dann noch so eine Gastronomie, wo man dann mit einem mega geilen Ausblick sitzt. Und das Luchsgehege ist ja auch noch direkt daneben und so. Also das ist schon eine coole Stempelstelle. Findet man bestimmt einfach, wenn man Stempelstelle Rabenklippe sucht.
Mhm. Burg Hohenstein feiere ich auch total. Also daneben sind halt auch immer schön die Informationen bei und dann kann man da halt auch gut was zum Ort erfahren. Das lese ich mir auch immer ganz gerne mal durch. Ja, aber so richtig?
Es gibt halt coole Felsen, den Großvaterfelsen, den Otto-Felsen und sowas, wo man dann immer auf diese Felsen drauf kann und einen coolen Ausblick hat. Beim Hamburger Wappen ja auch und so. Ja, weiß ich jetzt nicht, was da die beste ist, aber einfach so ein paar von denen, die wir, glaube ich, gerade genannt haben, sind schon einfach ganz gut. Alle.
Komm. Ja, mal so als Inspiration. Ne? Dann, ich weiß nicht, ob ihr so krass auf Selbstversorger seid, wenn ihr im Harz seid, aber habt ihr irgendwie ein bestes Ausflugslokal oder irgendwas, wo man gut hingehen kann?
Tatsächlich weniger.
Ich überlege gerade, wie es heißt. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß es. Steinberg? Oder war das dann die Steinbergalm?
Die Steinbergalm, ja. Die ist ganz schön. Die ist bei Goslar in der Nähe. Mhm. Ja, die ist quasi, sieht aus wie eine bayerische Alm, einfach im Harz. Ganz süß, ist zwar ein bisschen teurer, aber da gab es eigentlich ganz gutes Essen. Weniger vegetarisch leider. Aber ja, die Steinbergalm fanden wir echt sonst ganz gut.
Und das ist halt auch cool mit einer Wanderung direkt an diesem Steinberg, so kombinierbar. Ja. Und ja, das hat mir schon ganz gut gefallen.
Mhm. Ich muss mal Shoutouts verteilen. Wir waren jetzt tatsächlich zweimal beim selben Inder in Hahnklee. Man denkt es nicht, aber es gibt einen sehr guten Inder in Hahnklee, den kann ich empfehlen. Ich weiß nicht, ob...
Der heißt
Namaste World, heißt der, glaube ich. Ist wohl auch relativ neu, aber war ich überrascht. Also war richtig cool.
Aber wir sind eher so auch auf Wanderungen, dass wir uns gerne einfach so eine Obatza mitnehmen und dann so Laugengebäck so okay. Und dann einfach irgendwo, wo wir gerade Lust haben, mal Stopp machen und eine Frühstückspause einlegen. Also so machen wir das auch ganz gern.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was ist der beste Snack auf dem Roadtrip?
Obatza mit Laugengebäck.
Das war jetzt aber auch gerade voll die Phase, ne?
Ja, keine Ahnung.
Man muss mal feststellen, es sind immer so Phasen, ob beim selber kochen oder beim Mitnehmen, immer so ein paar Monate lang macht man richtig häufig eins und dann hat man irgendwie wieder was Neues, ne? Und gerade ist so irgendwie so dieses Bayerische mit Laugengebäck und Obatza unser Ding, ja.
Und wenn ihr in Skandinavien oder so seid, also da kriegt man ja wahrscheinlich eher schwierig.
Zimtschnecken? Kann man das als Snack?
Ja,
ja doch, komm. Ich liebe Zimtschnecken. Ich oute mich hier, hallo.
Und was wir sonst zum Beispiel auch super gerne beim Kochen machen, beim Campingkochen jetzt beim Roadtrip, sind so Gerichte mit Gnocchis, weil du brauchst nur eine Pfanne, man kann die ja auch anbraten, man muss die ja nicht unbedingt kochen und dann schmeißt man sich da Gemüse mit rein, dann entweder ein bisschen passierte Tomaten für eine Soße oder ein bisschen Sahne für eine Soße oder Thunfisch, wenn man es mag oder was weiß ich. Und das ist so, Camping ist immer toll, wenn man nur eine Pfanne braucht, so eine Tiefe und da alles direkt ein ganzes Gericht drin fertig bekommt. Das geht immer zügig und das haben wir eigentlich auch immer ein bisschen was davon mit dabei.
Kann man vor allem ganz gut lagern eigentlich, ne?
Ja, so ansonsten gibt es natürlich auch öfter mal Nudeln beim Camping, weil es sich halt auch einfach anbietet, ne?
Ja, Klassiker.
Und wenn die Campingstelle das hergibt, zum Beispiel, weil da eine Feuerstelle ist, was wir dann super gerne machen, ist halt mit so einem Dutch Oven kochen. Das ist so ein Gusseisentopf, den stellt man ins Feuer rein oder hängt man übers Feuer. Das ist jetzt halt schon deutlich aufwendigeres Kochen, aber macht super viel Spaß. Und da machen wir entweder sowas, so einen Eintopf drin, wie ein Chili oder sonst was.
Pizza.
Oder was wir halt auch schon öfter gemacht haben, ist einfach Pizzen da drin gebacken. Also so Minis, die sind dann nur schnell. So 25 Zentimeter Durchmesser oder so. Aber dann stellt man diesen Ofen mit dieser Pizza da drin ins Feuer. Und dann dauert das 3-4 Minuten, dann ist die erste fertig. Und dann wird die zweite reingelegt.
Und dann geht's so.
Und das macht irgendwie richtig Bock. Und das ist so auch dann, man ist mitten im Nirgendwo, hat da sein Feuer knistern und isst dann so eine knusprige Pizza da. Das richtig wohltuend auch, ja.
Ja.
Ja, das ist schon Next Level, wenn man so Pizza on the Road, das ist cool, ja. Ja, da kann ich leider nicht mithalten. Woran ich mich immer erinnere, wir haben immer auch Nudeln gemacht, Nudeln mit Pesto.
Ja, Klassiker.
oder halt diese ganze Dose, irgendwas mit Bohnen, also auch so Chili con Carne mäßig. Ja. Und da hatte ich auch mal einen übelsten Fail, da haben wir dann im Dunkeln gegessen, weil irgendwie unser Licht war dann der Akku leer. Und dann habe ich so nachgewürzt und kennt ihr diese Knoblauchgranulat?
Mhm.
Und dann hatte ich, das war halt dunkel und ich habe halt die falsche Öffnung genommen.
Die, wo und komplett hab, offen
wo,
war.
Wo komplett rausgeht. Das war halt so, also das, ich habe es halt erst beim Essen dann so, als ich schon drin hatte, quasi gemerkt.
Oh, oh.
Und das ist echt, also normaler Knoblauch geht, finde ich, immer noch so vom Geruch her, aber dieses Knoblauchgranulat, da willst du nicht mit einem im Zelt schlafen, wenn du das gegessen hast.
Besser als es alles zu versalzen.
Ja, stimmt, das ist auch bitter, wenn du die falsche Öffnung beim Salz aufmachst.
Ja, das ist gemein.
Ja, cool. Dann bleibt uns zu guter Letzt immer nur noch für die Spotify-Playlist, die wir haben. Habt ihr irgendwie einen Song, den ihr gerade hört? Oder einen Go-To-Roadtrip-Song, den ihr auf die Playlist packen wollt?
Wir sind da ganz ehrlich, wenn wir im Auto sitzen und Roadtrips fahren, dann haben viele Leute wahrscheinlich so bestimmte so Lieder im Kopf, so Indie-Folk oder Country oder sonst was. Aber wir hören halt einfach komplett andere Musik dann ganz oft.
Was seid ihr so Drum-Bass oder Death-Metal? Oder?
Also schon die elektronische Richtung auf jeden Fall. Was wir zusammen super viel hören, ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich Dream was sagt, so ein
Treem?
Treem, ja.
Sag mir jetzt nicht, was ist das, ein Genre oder ist das ein Künstler?
Es nennt sich, glaube ich, Ballermann-Rap, hat für mich aber nichts damit zu tun mit dieser Musikrichtung. Ich würde eher sagen, es ist so eine Richtung deutschsprachiger Elektro, also okay. Schneller oder härtere Elektromusik mit aber deutschem Gesang dazu oder sowas.
Okay, sag mal einen Song, dann packe ich den auf die Playlist.
Dann nennen wir den Song Anna.
Ja,
der ist zusammen mit Heino, smart. Klingt auch schon witzig, gerne mal anhören. Treem Feature Heino Anna.
Okay, dann packen wir den auf die Playlist. Sehr geil. Cool. Ja, dann Anna, ja. Mario, danke, dass ihr hier wart.
Danke, dass wir hier sein durften. Hat Spaß gemacht.
Ja, an euch da draußen. In 2 Wochen gibt's die nächste Folge. Gerne den Podcast folgen, bewerten, bla bla bla. Natürlich auch gerne YesBS bei Instagram und euch beiden. Ihr hattet ja schon gesagt, wie heißen nochmal eure Instagram-Accounts?
Anna Yes und Super Mario.
Genau. Und auf YouTube hier Float on the Road kann man sich auch ein paar coole Vlogs zum Beispiel reinziehen von Schwedenurlaub oder Island und so.
Genau. Wenn man Float on the Road unsere Webseite hat, da findet man auch alle Accounts dann, Instagram, YouTube und Co. Also Float on the Road bei Google dann.
Alles cool, ja, super. Dann, danke, Ende.
Bis bald. See you soon.